Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg, herzlich willkommen. Europa will wieder Maßstäbe beim Klimaschutz setzen. Auch das steckt hinter dem sogenannten Clean Deal, den die Kommissionspräsidentin heute vorgestellt hat. Freilich hat Ursula von der Leyen bislang nur Überschriften präsentiert. Die Details, die mühsamen Gesetzgebungsverfahren, die Abstimmung mit dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten, das alles steht der Kommission erst noch bevor. Insofern bleibt dann doch abzuwarten, was am Ende von diesem Green Deal tatsächlich übrig bleibt. Wir berichten ausführlich und fragen danach bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die weiteren Themen: Frankreichs Premier Philippe stellt die umstrittenen Rentenpläne vor, gegen die seit Tagen demonstriert wird. Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungschefin Myanmars Aung San Suu Kyi hat in Den Haag ihr Land gegen Völkermordvorwürfe verteidigt. Bei dem Schusswechsel gestern in der US-Stadt Jersey City gibt es möglicherweise einen antisemitischen Hintergrund. Die Bundesregierung will Pauschalurlaubern des insolventen Reiseunternehmens Thomas Cook finanziell unter die Arme greifen. Schlechte Noten für die Lebensmittelüberwachung, jede dritte Kontrolle fällt aus und Entwicklungsminister Gerd Müller will große Unternehmen zur Wahrung von Menschenrechten bei ihren Produzenten und Zulieferern verpflichten. Aber zunächst nach Brüssel. Das Europäische Parlament war eigens zu einer Sondersitzung zusammengekommen auf Wunsch der neuen EU-Kommissionspräsidentin. Denn schließlich geht es um ein äußerst ambitioniertes Vorhaben. Bis 2050 soll Europa nämlich klimaneutral werden. Die Kosten sind zwar kaum kalkulierbar, aber die Zahl von 1 Billion Euro, die steht schon einmal im Raum. Es geht um einen besseren Klimaschutz und um die künftige Rolle der EU in der globalen Klimapolitik. Paul Vorreiter berichtet.
An wortgewaltigen Vergleichen hat es bei der Präsentation der Grundzüge des europäischen Grünen Deals heute Nachmittag nicht gemangelt.
Today is the start of a journey, but this is Europe's Man on the Moon Moment.
Heute beginne eine Reise. Es sei der Mann auf dem Mond Moment für die Europäische Union in der Klimapolitik, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die Antworten, wie das große Gesetzesmaßnahmen- und Strategienpaket konkret umgesetzt werden soll, seien zwar noch nicht alle da, das gab von der Leyen zu, aber immerhin ist sowas wie der Startschuss gefallen. Zentrales Ziel des Deals ist es, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinenten zu machen. Das heißt, dass spätestens ab dann nicht mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, als etwa durch CO2-Speicher, Wälder, Moore, Ozeane ausgeglichen werden kann. Um das zu erreichen, sollen bestehende Gesetze überarbeitet und neue auf den Weg gebracht werden. Der Deal greift in alle Lebensbereiche, die dem Klima zusetzen, zum Beispiel Verkehr, Landwirtschaft, Ernährung und Energie. Erster großer Wurf soll das erste europäische Klimagesetz sein, das bis zum März fertig sein soll. Darin soll das Ziel der Klimaneutralität verbindlich festgeschrieben werden. Eine der ersten Nachbesserungen soll das Treibhausgasreduktionsziel von 2030 betreffen. Die Europäische Union will bis dahin ihren CO2-Verbrauch im Vergleich zu 1990 um 40% senken, Stand heute. Die Kommission will dieses Ziel auf 50% oder gar 55% anheben. Welches der Ziele realistischer ist, soll erst noch geprüft werden. Dass diese, wie von der Leyen es bezeichnete, Reise zum Mond beschwerlich sein wird, das gab auch der zuständige Vizekommissionspräsident Timmermans zu.
We choose to go to the moon in his case. We choose to go for climate neutrality in 2050. Not because they are easy, but because they are hard.
Mit unterschiedlichen Instrumenten sollen die Ziele erreicht werden. Der Emissionszertifikatehandel soll ausgeweitet werden. Hunderte Milliarden Euro sollen an Investitionen locker gemacht werden. Allerlei Quellen werden benötigt, vom EU-Haushalt zu Fonds und privaten Geldern. Mit einem Übergangsfonds soll Regionen und Sektoren, die an fossilen Energien hängen, beim Strukturwandel geholfen werden. Doch wie viel bleibt von dem Riesenpaket, wenn es am Widerstand der Mitgliedsländer scheitert? Tschechien, Ungarn und Polen weigerten sich bislang, das Klimaneutralitätsziel 2050 mitzutragen. Ihnen geht die Energiewende zu schnell. Ob es gelingt, die osteuropäischen Länder zu einem Umdenken beim EU-Gipfel diese Woche zu bewegen, ist unklar. Unterschiedlich skeptisch fallen die Reaktionen aus. Greenpeace bezeichnete die Vorschläge als gefährlich zögerlich und mutlos. Skeptisch zeigte sich auch der Grünen-Fraktionschef im Europaparlament, Philipp Lamberts. So früh nach Amtsantritt ist es normal, dass Ihre Pläne noch schemenhaft wirken. Es wird darauf ankommen, ob und wie dieser Deal mit seinen guten Vorhaben in konkrete Taten mündet. Teile der Wirtschaft sehen die Ambitionen skeptisch. Ein Beispiel: Der Mineralölwirtschaftsverband warnt, Die Verschärfung der Klimaziele bis 2030 vergrößere für Wirtschaft, Verkehr und Verbraucher die ohnehin schon gewaltigen Herausforderungen. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspari, mahnt zu Augenmaß bei der Umsetzung.
Wenn die Welt sieht, dass Europa Klimaschutz betreibt über Deindustrialisierung, Wohlstandsverluste und Perspektivlosigkeit in ländlichen Räumen, dann wird uns die Welt bei dem Thema nicht folgen.
Der Streit über den europäischen Grünen Deal dürfte in den kommenden Wochen nicht aufhören. Im Januar schon will die EU-Kommission unter anderem einen Vorschlag für den Übergangsfonds präsentieren.
Aus Brüssel war das der Bericht von Paul Vorreiter. Nun, der Zeitpunkt des heutigen EU-Vorstoßes, der war natürlich nicht zufällig gewählt. Schließlich findet zeitgleich in Madrid die Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Vertreter von rund 200 Staaten wollen sich in der spanischen Hauptstadt auf Wege zu einem beschleunigten Kampf gegen die Erderwärmung zumindest abstimmen. Aber der Weg, er bleibt beschwerlich. Die bisherigen Erfolge, sie sind überschaubar. Georg Ehring.
Es gab selten eine Klimakonferenz, bei der die Erwartung der Öffentlichkeit so weit entfernt war von der Realität in den Verhandlungsräumen. Von der Wissenschaft kommen immer schrillere Alarmrufe und von Bewegungen wie Fridays for Future die Forderung, das Steuer sofort herumzureißen. Doch die Klimakonferenz in Madrid arbeitet ihre Tagesordnung ab und mehr Ehrgeiz bei den Klimazielen steht erst nächstes Jahr auf dem Programm. Die schwedische Schülerin Greta Thunberg sprach heute auf der Konferenz und sie warf der Politik Scheinheiligkeit vor.
I still believe that the biggest danger.
Ich glaube noch immer, dass die größte Gefahr dann droht, wenn Politiker und Unternehmenschefs den Anschein erwecken, dass sie etwas tun, während in Wirklichkeit fast nichts getan wird, abgesehen von cleverer Buchführung und kreativer PR. Eine Aufstockung der Klimaziele soll nächstes Jahr bei einem weiteren Gipfel in Glasgow beschlossen werden. Und das wirft in Madrid seine Schatten voraus. Wenn wichtige Staaten hier deutlich machen, dass sie sich eine stärkere Minderung der Treibhausgase zutrauen, dann könnte dies ansteckend wirken. Die Europäische Union hat mit der Ankündigung der neuen Kommission für einen European Green Deal heute eine solche Vorgabe gemacht, Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Damit kommt Umwelt- und Klimapolitik genau da an, wo sie hingehört, nämlich in das Herz der europäischen Politik. Und ich begrüße es sehr, dass Sie jetzt einen klugen, einen wirklich durchdachten Fahrplan haben für alle Bereiche unserer Gesellschaft. Das ist eine wirklich hervorragende Arbeit, die da in so kurzer Zeit geleistet wurde.
Wenn die EU ihre Klimaziele erhöht, könnte das auch für Deutschland Konsequenzen haben.
Je nachdem, wie die EU das jetzt ausgestaltet, werden wir natürlich auch auf deutscher Seite nachsteuern. Aber dazu muss man erst mal wissen, was das jetzt ganz konkret heißt.
Niklas Höhne ist beim New Climate Institute am Climate Action Tracker beteiligt, der der EU gestern noch unzureichende Anstrengungen beim Klima bescheinigt hatte. Heute klingt er schon versöhnlicher.
Ja, Europa muss nachlegen im Klimaschutz und der European Green New Deal ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sehr gut ist, dass man das Ziel anheben will von mindestens 40% auf 55%.
Doch auf Kurs sei Europa damit noch nicht, schränkt Höhne ein.
Leider sind 55% noch nicht 2 oder 1,5 Grad kompatibel, da muss es eher in Richtung 65% gehen.
Ansteckend wirkt der Plan der EU-Kommission bisher allerdings noch nicht. Chinas Vizeminister für Umwelt, Jingmin Zhao, unterließ in seiner Rede jede Andeutung, dass sein Land mehr für das Klima tun könnte. Er klagte vor allem über den Trend zur Überbetonung nationaler Einzelinteressen in der Welt, ohne die USA oder ihren Präsidenten Donald Trump direkt zu benennen. China wird sich darum bemühen, die Schwierigkeiten zu überwinden, die durch Einseitigkeit und Protektionismus hervorgerufen werden. Und wir werden unbeirrt unsere Strategie im Kampf gegen den Klimawandel weiterverfolgen. Wir werden alles geben, um unsere Verpflichtungen zu 100% zu erfüllen und damit im Interesse einer intakten Umwelt und der gemeinsamen Zukunft der Menschheit zu den weltweiten Anstrengungen beitragen. Konkretes Ergebnis des Madrider Gipfels könnte ein kompletter Abschluss des Regelbuchs für den Klimaschutz sein. Das Kapitel zu internationaler Zusammenarbeit in diesem Bereich steht im Kern der Verhandlungen. Es geht um die Möglichkeit für Industriestaaten, Klimaschutzpflichten auch durch Projekte in Entwicklungsländern zu erfüllen. Der deutsche Unterhändler Carsten Sach sieht die Verhandlungen hier auf gutem Weg, allerdings seien noch einige Fragen ungeklärt.
Informationen waren das aus Madrid von Georg Ehring. Und kurz vor der Sendung habe ich mit Franziska Achterberg von Greenpeace gesprochen und sie zunächst gefragt, wie denn die Umweltschutzorganisation, die heute von der Kommissionspräsidentin vorgelegten Pläne bewertet.
Also eins wollen wir anerkennen und das ist, dass Ursula von der Leyen innerhalb der ersten 10 Tage sofort und wirklich mit Priorität hier auf Umweltschutz, Artenschutz, Klimaschutz loslegt. Das heißt, endlich bekommt das Thema auch in der EU die Priorität, die es verdient. Das ist die gute Seite. Dann muss man natürlich sagen, Mann auf dem Mond, das sind jetzt Ankündigungen, da steht noch keiner. Also das sind sehr viele Gedanken, Ankündigungen, das und das und das könnten wir alles tun. Sehr viele Maßnahmen, die weitgehend vage bleiben.
Also würden Sie sagen, konkret,
darüber haben wir uns natürlich schon geäußert.
Also Sie würden sagen, ist ein großes Versprechen sozusagen für die Zukunft?
Das ist zunächst mal ein großes Versprechen, ja. Das ist 23 Seiten voller, wir könnten mal daran denken und auch das mal tun. An sich ist das noch nicht schlecht. Nur gibt es natürlich auch konkrete Punkte und die konkreten Punkte sind zum Beispiel das Klimaziel für 2030, wo wir sagen, das ist dann nicht hinreichend. Wenn sich die EU jetzt vornimmt, 50% oder 55% Treibhausgase einzusparen bis 2030, dann ist das vielleicht besser als bislang und vielleicht besser als was andere tun. Aber es ist eben nicht ausreichend und nicht das, was uns die Wissenschaft sagt, was notwendig ist. Mhm. Und wenn nun eben das ganze Programm auf dieses Ziel ausgelegt ist und ich will Ihnen gerne sagen, das ist auch Artenschutz und da sind andere Ziele auch mit vorangestellt. Es ist nicht nur Klima und nicht nur Treibhausgase. Aber doch sieht man, dass dieses, ja, wir machen es halt ein bisschen besser als unsere Vorgänger, doch so einen Durchschlag gibt. Mhm. Also bestimmte Dinge gehen dann eben nicht weit genug. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Energiewirtschaft. Geht die Kommission jetzt die Energiewirtschaft an und sagt, alle fossilen Energieträger müssen weichen, müssen weg und das sehr bald? Nein. Sie redet dann von der Dekarbonisierung von Gas. Als ob es darum geht, dann Unternehmen wie Shell oder Exxon dann doch irgendwie noch die Möglichkeit zu geben, für die Zukunft für uns was zu liefern. Das kann aber nicht das Ziel sein, ja? Mhm. Also wir müssen umbauen, die Wirtschaft neu gestalten und das muss alle Sektoren einschließen und da kann es nicht darum gehen, irgendwie doch noch ein bisschen mit dem, was wir gerade machen, weiterzumachen.
Die Kommissionspräsidentin hat ja noch eine andere wichtige Zahl genannt. Europa soll 2050 klimaneutral sein. Das klingt eher ja ein bisschen abstrakt. Was würde das denn aber für den Einzelnen tatsächlich bedeuten oder auch für die Industrie?
Das ist tatsächlich weitgehend unklar. Die Kommission hat das vorgerechnet. Ich denke, da ist auch viel Carbon Capture und Storage, also so Technologie drin, die wir heute noch nicht haben und auch noch nicht absehen können, dass sie funktionieren wird. Also das sind dann Modelle, Modellrechnungen von der Kommission, die dem zugrunde liegen. Aus unserer Sicht ist auch 2050 für diese Klimaneutralität zu spät. Wir müssen bis 2040 dahin kommen.
Kennen Sie aber auch die vielen Kritiker, die sagen, zum Beispiel eben aus der Wirtschaft, aus der Industrie, die sagen, das ist gar nicht machbar. Und die zweite große Frage ist ja auch, wer soll denn diesen Umbau bezahlen? Da stehen ja bis zu 1 Billion Euro im Raum.
Ja, also zur Frage, wer soll das zahlen? Wissen Sie, Geld ist ja da. Wir finanzieren immer noch, subventionieren jedes einzelne EU-Land, auch Deutschland, fossile Energieträger. Da geht massiv Geld rein. Wenn man Geld umschichten möchte, dann wäre schon erstmal was da. Natürlich muss massiv investiert werden. Ursula von der Leyen hat ja auch eine Zahl genannt, 100 Milliarden, die irgendwie zusammenkommen sollen. Das ist auch wichtig. Wo wir natürlich genau hinschauen, ist, wo das Geld dann hingeht. Ob das dann wieder an die Unternehmen geht, die uns im Grunde in diese Krise geführt haben, so als Entschädigung, oder ob das tatsächlich an die Betroffenen geht, daran den Strukturwandel zu meistern in den betroffenen Regionen. Das wäre unser Ziel.
Und die andere Frage wäre eben tatsächlich noch, auch weil Sie sagten eigentlich Klimaneutralität schon bis 2040, da kommt eben aus der Wirtschaft, aus der Industrie doch vehementer Widerstand, vehementer Protest, weil man sagt, das ist in dieser kurzen Zeit gar nicht zu schaffen.
Ich glaube, da hat die Kommission sehr gut die Gegenfrage gestellt. Was ist denn, wenn wir es nicht tun? Ja, also ich denke immer dieses, wir können es nicht schaffen, wir können da nicht hinkommen. Das sind natürlich Kräfte, die beharren. Da sind Unternehmen, die haben investiert, die wollen da noch Geld rausholen aus ihren bestehenden Investitionen. Die Wirtschaft muss aber umsteuern. Und ich denke, je klarer die Signale sind, dass das schnell passieren muss, und die Ziele, die dann auch entsprechend formuliert werden, desto besser wird das gelingen. Denn was wir jetzt sehen, ist ja, dass die neue Kommission quasi nachbessert, was die alte gemacht hat. Die alte hatte gesagt, wir machen 40% Treibhausgaseinsparung bis 2030, hat sämtliche Gesetze darauf ausgerichtet. Jetzt kommt die neue Kommission und sagt, jetzt machen wir 10% mehr. Jetzt schreiben wir wieder alle Gesetze um. Wissen Sie, wir werden an den Punkt kommen, wo die nächste Generation kommt und sagt, nee, das war jetzt nicht genug. Also wir müssen auch jetzt die Klarheit schaffen, wo es hingehen soll. Und dann, darüber redet ja die Wirtschaft auch gerne, gibt es Planungssicherheit. Und ich denke, dieses Nachbessern schrittweise dauernd, das kann es nicht sein.
Aber die Frage stellt sich ja schon auch, Frau Achterberg, was bringen immer solche Ziele, wenn sie regelmäßig gerissen werden? Wir können ja Deutschland da als schlechtes Beispiel nehmen, hat die selbstgesteckten Klimaziele nicht geschafft, nämlich 40% weniger Treibhausgasausstoß im Vergleich zu 1990. Also nochmal, was nutzen solche vermeintlich ehrgeizigen Ziele, wenn sie am Ende eben doch nicht umgesetzt werden?
Natürlich müssen die Ziele umgesetzt werden. Dass ein Ziel gestellt, vorangestellt wird und nicht umgesetzt wird, das ist tatsächlich nicht zu vertreten. Was wir uns wünschen, ist mehr Mut von den Regierungen und von der EU-Kommission. Was wir wiederum sehen in dieser Strategie hier, ist, dass man so ein bisschen versucht, große Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftszweige nicht in die Pflicht zu nehmen. Ja, ich sage Ihnen ein Beispiel, Massentierhaltung. Es ist keinerlei Rede davon, dass die Zahl der Tiere eingeschränkt werden muss, dass wir auch weniger Fleisch und weniger Milchprodukte essen müssen. All diese Dinge, da macht die Kommission einen großen Bogen drum. Sie macht dann wieder den Bogen um die Automobilindustrie. Da heißt es, wir führen neue Standards für Verbrenner ein, statt zu sagen, nein, wir gehen weg vom Verbrenner. Ab 2025 werden keine Verbrenner mehr verkauft. Man muss diese Dinge dann auch beim Namen nennen. Und wenn das natürlich einigen Unternehmen und Industrien nicht gefällt, dann muss das auf den Tisch. Wenn das aber jetzt noch nicht mal auf den Tisch kommt und vorgeschlagen wird von der Kommission, schon in Vorausschau, dass es da Gegenwind geben wird, dann werden wir nicht weiterkommen.
Dann sagen Kritiker ja auch, was nützt ein ehrgeiziges europäisches Klimaziel, wenn die Hauptverschmutzer, die vermeintlichen China oder auch die USA, einfach weitermachen wie bisher?
Wissen Sie, wir können uns nur um das kümmern und das tun, wofür sie selbst verantwortlich sind und dann auch vorangehen und den anderen ein Beispiel sein. Das ist einer unserer Kritikpunkte heute auch, dass unser neues europäisches Klimaziel möglicherweise zu spät kommt, um andere zu inspirieren. Wenn es dann eben erst im Sommer 2020 vorgestellt werden soll, Sie wissen, da gibt es auch Zeiträume, die einzuhalten sind für die internationalen Verhandlungen in Glasgow Ende nächsten Jahres. Natürlich wollen wir, dass andere mitmachen. Wir wissen, dass das nicht unbedingt die Regierung der USA ist, aber dass dann in den USA wieder lokal und auch von einzelnen Unternehmen Dinge passieren. Ich denke, wir müssen das tun, was wir können, hier in Europa. Und da müssen wir hier mitziehen und nicht warten, bis die anderen vorangehen.
Die Einschätzung der Greenpeace-Sprecherin Franziska Achterberg. Und damit gehen wir nach Paris. Seit Tagen gehen die Bürger auf die Straße, um gegen die Rentenreformpläne der Regierung zu demonstrieren. Das Kuriose dabei, muss man sagen, die Details sind eigentlich erst heute von Premier Edouard Philippe vorgestellt worden. Aber die Proteste, sie haben ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt, denn an einigen Stellen hat die Regierung bereits Zugeständnisse gemacht, die allerdings, so ist zu vermuten, den Kritikern kaum ausreichen dürften. Sabine Wachs hat die Einzelheiten.
Ausführlich über eine Dreiviertelstunde legte Premierminister Edouard Philippe die Pläne der Regierung dar für die geplante Reform des aktuellen komplizierten französischen Rentensystems. Das vorrangige Ziel dabei, das System gerechter und transparenter zu machen, sodass alle Franzosen mit jedem eingezahlten Euro die gleichen Ansprüche erwirtschaften können.
Nous devons redonner confiance.
Wir wollen das Vertrauen in das System wiederherstellen, in ein System, das nicht einige auf Kosten anderer privilegieren soll, denn das schadet unserem Sozialpakt. Das System wird deshalb ausnahmslos und für alle Franzosen gleich sein, völlig unabhängig von ihrem Status. Gleichheit, Gerechtigkeit und Verantwortung sind die drei großen Leitlinien der künftigen Reform. Nachvollziehbar erklärte der Premierminister, dass sich die Arbeitswelt verändert hat, dass vor allem junge Arbeitnehmer nicht mehr ihr ganzes Berufsleben in einer Branche oder bei einem Arbeitgeber verbringen, sondern ihre Jobs wechseln wollen oder auch müssen. Bisher mussten Arbeitgeber dann auch auf die Rentenkasse wechseln.
Nous savons tous.
Wir wissen alle, dass unsere Kinder nicht mehr so geradlinige Karrieren haben werden wie wir. Unser Rentensystem muss auch das zulassen.
le permettent.
Premierminister Philippe kündigte an, dass der erste Geburtenjahrgang, der von der Reform betroffen sein wird, diejenigen sind, die heute 44 Jahre alt sind. Damit schwächt die Regierung ihre ursprünglichen Pläne deutlich ab, denn die sahen vor, dass das neue System bereits für die heute 54-Jährigen gelten soll. In einem anderen Punkt aber blieb Philippe klar und unnachgiebig: Die Sonderrentensysteme, von denen derzeit vor allem die Eisenbahner oder Beamte im öffentlichen Dienst profitieren, werden abgeschafft. Die Zeit des einheitlichen Systems ist gekommen, die der Sonderkassen ist vorbei. Damit stößt er vor allem bei der kommunistischen Gewerkschaft CGT auf heftigen Widerstand. Der Premierminister habe alle verhöhnt, sagte CGT-Generalsekretär Philippe Martinez und rief dazu auf, die Streiks auszuweiten. Das war zu erwarten, denn die linken Gewerkschaften hatten schon vor der Rede des Premiers zu neuen Streiks aufgerufen. Aber nicht nur sie sind sauer, auch die beiden liberalen Gewerkschaften CFDT und UNSA, die der Reform eher offen gegenüberstanden und bisher nicht zu Streiks aufgerufen hatten, fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Denn der Premier hat zwar angekündigt, das gesetzliche Renteneintrittsalter bei 62 Jahren zu belassen, allerdings mit Abschlägen. Die volle Rente soll nach der Reform erst mit 64 Jahren bezogen werden können. Für die CFDT gab es eine rote Linie. Die Reform sollte das System transparenter und gerechter machen und nicht dazu dienen, das Renteneintrittsalter durch die Hintertür zu erhöhen. Unsere rote Linie wurde heute überschritten, sagt CFDT-Generalsekretär Laurent Berger. Wie sich seine Gewerkschaft an den anhaltenden Protesten und Streiks beteiligen wird, soll am Abend beschlossen werden. Mit dem Einstieg der gemäßigten Gewerkschaften in die Proteste zeigt sich, die Regierung hat mit der Vorstellung der Reformpläne ihr Ziel verfehlt. Trotz klarer, sinnvoller und nachvollziehbarer Vorschläge hat Premierminister Philippe es nicht geschafft, den Gewerkschaften den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Streiks und Proteste werden weitergehen und glaubt man den Gewerkschaften, dann soll nun mit noch härteren Bandagen gekämpft werden.
Sabine Wachs war das über die umstrittenen Rentenpläne der französischen Regierung. Hunderttausende Rohingya sind 2017 aus Myanmar geflohen. Zahlreiche weitere sollen von Soldaten vergewaltigt und getötet worden sein. Doch ausgerechnet Regierungschefin Aung San Suu Kyi, selbst Friedensnobelpreisträgerin, hat sich jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag schützend vor das Militär gestellt. Jenes Militär, das sie selbst jahrelang in den Hausarrest gezwungen hatte. Ludger Katzmesak berichtet.
Der Auftritt von Aung San Suu Kyi vor dem Internationalen Gerichtshof war betont sachlich, ernst und emotionslos. Nur nebenbei ging die Friedensnobelpreisträgerin auf das Schicksal der aus Myanmar geflüchteten Rohingya-Minderheit ein. Die Situation in der Region Rakhine ist komplex und nicht leicht zu erklären. Aber eins berührt uns alle, das Leid der vielen unschuldigen Menschen, deren Leben zerrissen wurde, infolge des bewaffneten Konflikts von 2016 und 2017. Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und nun in einem Flüchtlingscamp in Bangladesch liegen. Suu Kyi, die aus rein formalen Gründen nicht Regierungschefin genannt werden darf, es de facto aber ist, hält den IGH in der Sache für nicht zuständig, weil er nur dann tätig werden darf, wenn die Gerichte der angeklagten Staaten selbst nicht in der Lage sind, juristisch gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher vorzugehen. Nur wenn die inländische Justiz versagt, darf die internationale Justiz einschreiten. Wenn bei uns Mitglieder der Armee Myanmars Kriegsverbrechen begehen, dann werden sie vor unserem Militärgericht dafür zur Verantwortung gezogen, in Übereinstimmung mit unserer staatlichen Verfassung. Sie verwies auf konkrete Fälle, in denen Soldaten der staatlichen Armee wegen schwerer Verbrechen zu teilweise hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Botschaft der früheren Menschenrechtlerin an das höchste UN-Gericht ist klar. Von einem Völkermord in Myanmar könne nicht die Rede sein. Der Konflikt sei ein innerstaatlicher, der auch innerstaatlich gelöst werde, auch juristisch. Für die Angriffe der Truppen Myanmars, die mehr als 700.000 Muslime aus ihren Heimatdörfern fliehen ließ, machte Suu Kyi die Rebellenarmee der Rohingya verantwortlich, die sogenannte Arakan-Armee.
We are, however, dealing with an internal armed conflict.
Wir haben es hier mit einem internen bewaffneten Konflikt zu tun, ausgelöst durch wohlkoordinierte Angriffe der Arakan-Truppen, auf die Myanmars Armee lediglich reagiert hat. Tragischerweise hat dieser Konflikt zum Exodus von mehreren hunderttausend Muslimen aus ihren Townships in der Provinz Rakhine nach Bangladesch geführt. Dass sich hochrangige Politiker oder gar Regierungschefs vor dem IGH äußern, ist äußerst selten. Für viele Beobachter der Entwicklung im ehemaligen Birma war die 30-minütige Rede Suu Kyi ist daher vor allem Wahlkampftaktik. Denn im kommenden Jahr möchte die 74-jährige Politikerin wiedergewählt werden. Und weil sie weiß, dass die Rohingya im eigenen Land keine Lobby haben, hat sie das harte Durchgreifen der Armee in den Jahren 2016 und 17 vor dem IGH verteidigt. Stellvertretend für insgesamt 57 muslimische Länder hatte Gambia das Völkermordverfahren angestrengt. Die dreitägigen Anhörungen gehen morgen zu Ende. Vermutlich schon in wenigen Wochen werden die Richter dann ihr Urteil verkünden.
Aus Den Haag war das Lütger Kazmierczak. 23.34 Uhr ist es. Sie hören die Sendung. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ja, und jetzt weitere Meldungen in Kurzform. Der Bundestag nimmt Abschied von den ungeliebten Nachtsitzungen. Isabel Reifenrath.
Der Bundestag hat gegen den Widerstand der AfD mehrheitlich die Kürzung bestimmter Debattenzeiten beschlossen. Um lange Nachtsitzungen zu verhindern und nachdem zwei Bundestagsabgeordnete zusammengebrochen waren, soll die Redezeit in bestimmten Debatten und die Fragestunde gekürzt werden. Statt 90 Minuten Fragestunde nur noch 60 Minuten, statt 38 Minuten Debatten nur noch 30 Minuten. Michael Große-Brömer von der Union verteidigte die Kürzungsmaßnahmen. Sie bedeuteten gerade mal eine Minute weniger Redezeit pro Abgeordneten und sie seien vor allem aus Rücksicht auf die Mitarbeiter im Bundestag nötig, damit diese nicht mehr die Nächte durcharbeiten müssen. Abgeordnete von Union, SPD und Linke hatten zuvor kritisiert, dass die AfD absichtlich unnötige Debatten auf die Tagesordnung bringe, um sich mit ihren Themen zu profilieren und Material für YouTube zu produzieren. Viele AfD-Wähler verfolgen die Reden der AfD-Abgeordneten online. Bernd Baumann von der AfD sagte, die AfD sei gegen die Verstümmelung der Debattenzeit. Er interpretierte die Kürzungen als Angriff auf die AfD. Alle Parteien, auch die AfD, waren hingegen dafür, zusätzlich die langen Plenarsitzungen an Donnerstagen zu kürzen durch die Verschiebung von Tagesordnungspunkten auf den Mittwoch. Die Abstimmung über die kürzeren Redezeiten jetzt ist nur gültig für diese Woche. In der kommenden Woche muss der Bundestag aufgrund des Widerstands der AfD wieder neu darüber entscheiden.
Nach der gestrigen Schießerei in Jersey City vermutet der Bürgermeister von New York einen antisemitischen Hintergrund, Antje Passenheim.
Es habe sich um ein Hassverbrechen gehandelt, sagte de Blasio. Er habe deswegen einen verstärkten Polizeischutz jüdischer Einrichtungen in New York angeordnet. Auf einer Pressekonferenz sprach de Blasio der jüdischen Gemeinde sein Mitgefühl aus. Die Tat bestätige eine traurige Wahrheit. Eine Krise des Antisemitismus greift in diesem Land um sich, sagte er. Sie produziere zunehmende Gewalt vor der Haustür von New York. In der Metropole lebt mit über 1 Million Menschen die weltweit größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels. Antisemitische Verbrechen nehmen dort, wie im ganzen Land, seit längerem zu. In diesem Jahr hat die New Yorker Polizei über 50% mehr Übergriffe auf jüdische Einrichtungen oder Bürger registriert als im Vorjahreszeitraum. Die mehr als 2-stündige Schießerei in New Jersey gegenüber von Manhattan hatte auf einem Friedhof begonnen. Sie verlagerte sich später in einen koscheren Lebensmittelladen. 6 Menschen starben, darunter ein Polizist und die beiden Verdächtigen.
Die bankrotte Firma des Filmproduzenten Harvey Weinstein hat nach Informationen der New York Times mit Dutzenden seiner mutmaßlichen Opfer eine Einigung erzielt. Markus Schuler.
Der jetzige Vergleich bedeutet aber nicht, dass der Prozess gegen den Filmproduzenten in New York eingestellt wird. Er soll wie geplant am 6. Januar beginnen. Dann muss sich der 67-Jährige wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe in 2 Fällen verantworten. Die Vereinbarung betrifft Weinsteins Produktionsfirma in Los Angeles, die mittlerweile insolvent ist. Demnach ist der Studiomogul nicht verpflichtet, ein Fehlverhalten zuzugeben oder selbst etwas direkt zu bezahlen. Die Vergleichssumme wird von den Versicherungsunternehmen aufgebracht, bei denen die Weinstein-Firma versichert war. Mehr als 30 Schauspielerinnen sowie ehemalige Mitarbeiterinnen von Weinstein sind Teil des Deals. Laut New York Times würde damit fast jede Klage gegen ihn und seine frühere Firma beendet. Unter den Klägerinnen befinden sich unter anderem die Schauspielerinnen Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie und Salma Hayek. Eine Klage der Schauspielerin Ashley Judd, die angekündigt hatte, Weinstein vor Gericht zu bringen, ist nicht Teil des Vergleichs. Ihre Kollegin Catherine Kendall, die ebenfalls von Weinstein sexuell belästigt worden sein soll, sagte, dass sie von dem Vergleich enttäuscht sei. Sie habe aber letztlich zugestimmt, weil sie andere Kläger nicht daran hindern wollte, eine Entschädigung zu erhalten.
Die US-Notenbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Arthur Landwehr.
Zum Jahresende bleiben die amerikanischen Zinsen unverändert. Das hat die US-Notenbank beschlossen. Die Federal Reserve hat in diesem Jahr dreimal die Zinsen gesenkt, auf derzeit 1,5 bis 1,75%. Damit hatte sie einen großen Teil der höheren Zinsen aus den vergangenen 2 Jahren wieder zurückgenommen. Weil niedrigere Zinsen es billiger machen, Geld zu leihen, sollte damit die amerikanische Wirtschaft zusätzlich angekurbelt werden. Anzeichen einer möglichen Rezession hatten die Notenbank dazu veranlasst, frühzeitig gegenzusteuern. Präsident Donald Trump hatte auf noch stärkere Zinssenkungen gedrängt, war damit aber bei Fed-Chef Jerome Powell auf Widerstand gestoßen. Alle vorhandenen Daten deuteten auf eine stabile Situation hin, so Powell heute. Wachstum, Arbeitslosenzahlen und Inflation lägen in einem guten Korridor. Ob man die Zinsen im kommenden Jahr wieder anpassen müsse, ließ Powell offen. Man werde zu gegebener Zeit die Daten neu betrachten und bewerten. Also auch da kein Hinweis, ob die Fed im Wahljahr die Geldmenge erhöhen wird, um für zusätzliches Wachstum zu sorgen.
Und damit zum heutigen Handelstag an der Frankfurter Börse. Die Einzelheiten hat Ulla Herrmann.
Der Börsengang des saudi-arabischen Ölgiganten Aramco brach alle Rekorde. Aramco löste den US-Technologiekonzern Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt ab. Doch am Frankfurter Aktienmarkt löste das keine Euphorie aus. Denn der Börsengang von Aramco war vor allem ein Heimspiel. Dennoch, vor der Sitzung der US-Notenbank FED hatte sich der Frankfurter DAX weiter nach oben geschraubt. Er schloss 76 Punkte höher auf 13.146. Volkswagen verkaufte im November mehr Wagen. Fürs Gesamtjahr könnte der Wolfsburger Autokonzern sogar ein Rekordjahr schaffen, spekulierten Branchenbeobachter. Aktien von VW legten im DAX 1,5% zu. Papiere der Autokonkurrenten Daimler und BMW zogen hinterher. Auch für den Energiekonzern E.ON könnte 2020 ein gutes Jahr werden. Die E.ON-Aktie hob um 2,5% ab. Damit stand sie an der DAX-Spitze.
Ulla Herrmann, und noch das sei nachgeliefert. Nach der Wahl im September sind die Bemühungen um eine Regierungsbildung in Israel endgültig gescheitert. Eine letzte Frist zum Schmieden einer Koalition ist verstrichen. Zuvor hatte das Parlament bereits in einer ersten Abstimmung für seine Auflösung gestimmt. Und die Neuwahlen, die sollen nun am 2. März 2020 stattfinden. Zu unserem nächsten Thema um 23.41 Uhr. Hunderttausende Kunden des insolventen deutschen Reisekonzerns Thomas Cook können jetzt doch hoffen, denn die Bundesregierung will betroffenen Pauschalurlaubern finanziell unter die Arme greifen. Wie die Verbraucher an ihr Geld kommen sollen, das ist noch offen. Und schon jetzt zeichnet sich ab, die Pleite dürfte den Fiskus ziemlich teuer zu stehen kommen. Panayotis Gabrielis berichtet.
Der Bund will den betroffenen Kundinnen und Kunden im Falle der Thomas Cook-Pleite die Summe auszahlen, die ihnen bisher nicht zurückerstattet wurde. Denn die Versicherungssumme, mit der die Kundengelder bei der Thomas Cook-Pleite abgesichert waren, reicht nicht aus. Wir lassen die Reisenden nicht im Regen stehen, so die Verbraucherschutzministerin Christine Lamprecht.
Wir wollen das Vertrauen dieser Menschen nicht enttäuschen und sie sollen nicht die Leidtragenden dieser unvorhergesehenen Situation und der unklaren Rechtslage sein. Und aus Gründen des Vertrauensschutzes wird die Bundesregierung deshalb den Reisenden die Schäden ersetzen, die sie nicht ausgeglichen bekommen.
Im Gegenzug müssten Betroffene ihre Ansprüche an den Bund abtreten, damit dieser gebündelt ihre Anliegen verfolgen kann. Heißt, Betroffene sollen nicht in komplizierten und langwierigen Verfahren vor Gericht ziehen, sondern der Staat soll es für die Pauschaltouristinnen und Touristen richten, schnell und unkompliziert. Wie teuer das am Ende für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird, dazu machte Lamprecht keine Angabe. Zu viele rechtliche Fragen seien noch offen. Geld aber werde da sein.
Wir werden dafür sorgen, dass im Haushalt die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden und die werden dann über außer- und überplanmäßige Ausgaben dann auch zur Verfügung gestellt.
Die Pleite des Reiseveranstalters hat einen Schaden von knapp 287 Millionen Euro verursacht, berichtet der Versicherer Zürich. Das ist wesentlich mehr als die versicherte Summe von 110 Millionen Euro. Betroffene bekommen von der Versicherung 17,5% ihrer Ansprüche erstattet. Für Christine Lamprecht ist noch unklar, ob die Versicherung hier richtig gerechnet habe und ob Ansprüche gegen Dritte bestünden. Und?
Es war nicht vorhersehbar, dass die Höhe des Versicherungsschutzes nicht ausreichend ist.
Das sieht Felix Metmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband anders. Er begrüßt grundsätzlich den Schritt der Bundesregierung, kritisiert aber die in Deutschland geltende Haftungsgrenze von 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr und Versicherung.
Wir haben nicht erst vor 3 Jahren darauf hingewiesen, sondern schon seit viel mehr Jahren, dass 110 Millionen Euro schlicht nicht ausreichen, wenn TUI pleite geht, wenn der Touristik pleite geht oder wenn eben auch Thomas Cook pleite geht, weil die viel zu große Umsätze haben und viel mehr Kundengelder haben als eben nur 110 Millionen Euro. Dass jetzt der Staat und letztlich der Steuerzahler einspringen muss, das hätte vermieden werden können.
Für Metmann liegt eine angemessene Obergrenze bei knapp 1 Milliarde Euro. Die Deckelung überhaupt bei der Umsetzung der EU-Reiserichtlinie einzuführen, sei ein Fehler der Politik gewesen und ein Lobbyerfolg der Tourismus- und Versicherungswirtschaft, so Metmann weiter. Die EU-Regelung sieht vor, Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass Reisende in vollem Umfang geschützt seien. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel, dankt der Bundesregierung für diese, Zitat, unbürokratische und verbraucherfreundliche Lösung. Um bei der nächsten möglichen Pleite ein Einspringen des Bundes zu vermeiden, will Justizministerin Lamprecht im Frühjahr eine neue Absicherungsregelung vorschlagen. Die Rede ist hier von einem möglichen Fonds und oder einer Versicherungslösung. Bis dahin sollen betroffene Kundinnen und Kunden der Thomas Cook-Pleite nicht selbst aktiv werden, heißt es seitens der Bundesregierung. Anfang nächsten Jahres will sie über die weiteren Schritte zur Abwicklung informieren. Wann und wie genau die Betroffenen an ihr Geld kommen, ist derzeit aber noch völlig unklar.
Die Bundesregierung will Thomas Cook-Kunden helfen. Das war der Bericht von Panayotis Gavrilis. Immer wieder kommt es auch hier in Deutschland zu Lebensmittelskandalen. Zuletzt etwa hatte der hessische Wursthersteller Wilke für Schlagzeilen gesorgt. Keimbelastete Wurst war im großen Stil in Umlauf gebracht worden. 3 Menschen starben. Das sei letztlich nicht unbedingt ein Zufall, heißt es jetzt von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Denn für die Kontrolle zuständigen Behörden haben vielerorts mit Personalmangel zu kämpfen. Christiane Haverank berichtet.
Jetzt machen wir Nachkontrolle zum Betrieb, der letzte Woche auffällig war. Vernachlässigte Reinigungsarbeiten und auch verdorbene Lebensmittel.
Lebensmittelkontrolleur Michael Förtsch ist unterwegs zu einem Asia-Imbiss im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Der Betrieb ist einer von 5, die er an diesem Tag kontrolliert. In der Küche ist es eng, der Boden mit schwarzem Dreck überzogen, eine Zigarettenschachtel liegt auf der Arbeitsfläche, die Regale sind vollgestopft mit Klamotten. Förtsch leuchtet mit einer Taschenlampe auf den Boden und riecht an einem Behälter mit Fleischstücken.
Das ist einfach furchtbar, gell? Und da hinten bei dem Regal, die ganzen Lappen, Lumpen und das ganze Zeug, das muss alles raus aus der Küche. Das wird fettig, das wird schmutzig und muss man sauber halten. Da unten, die dreckigen, da schauen die Leute rein, die sehen auch das genauso raus.
Beim letzten Besuch hatten die Kontrolleure verdorbenes Geschnetzeltes entdeckt. Auch jetzt ist der Lebensmittelkontrolleur nicht zufrieden. Voraussichtlich wird er ein Bußgeld um die 1.000 Euro verhängen. Es sei extrem wichtig, in den Betrieben regelmäßig Präsenz zu zeigen, um die Verbraucher zu schützen, sagt Förtsch. Doch im Landkreis Traunstein sind gerade mal 5 Lebensmittelüberwachungsbeamte zuständig für rund 3.500 Betriebe. Von den vorgeschriebenen routinemäßigen Kontrollen haben sie im vergangenen Jahr rund ein Drittel nicht geschafft. Für Michael Förtsch, der auch im Bayerischen Landesverband der Lebensmittelkontrolleure aktiv ist, ein unhaltbarer Zustand.
Das ist mit dem derzeitigen Personalstand, den wir in Bayern haben, nicht zu schaffen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich meine, das haben wir als Verband auch schon bei den verschiedensten Stellen angebracht, bei der Politik. Aber es passiert nicht wirklich was. Und ich werde mich auch hüten davor, jetzt Kontrollen schneller durchzuführen, nur damit ich auf meine Zahlen komme.
Dieses Problem hat nicht nur der Landkreis Traunstein. Es besteht bundesweit. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat eine Umfrage unter den knapp 400 zuständigen Behörden gemacht. Sie liegt BR Recherche und der Zeitung Welt vor. Das Ergebnis? 2018 sind in Deutschland etwa 250.000 vorgeschriebene Kontrollen der Lebensmittelüberwachung ausgefallen. Das ist etwa jede dritte. Martin Rücker von Foodwatch.
Ich halte die Ergebnisse wirklich für einen handfesten politischen Skandal, denn nicht die Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die jeden Tag in den Betrieben sind, machen hier ihren Job nicht, sondern die politisch Verantwortlichen machen ihren Job nicht. Sie haben in allen Bundesländern nicht genügend Personal bereitgestellt.
Der Personalmangel könne letztendlich auch Verbraucher gefährden. 3 Menschen sind an keimbelasteter Wurst der Firma Wilke gestorben. Die Foodwatch-Auswertung zeigt, in dem hessischen Landkreis, in dem die Firma ihren Sitz hatte, gab es 2018 gerade mal 3 Stellen für Kontrolleure, für fast 3000 Betriebe im Landkreis. Zuständig für das Personal in den Behörden zur Lebensmittelüberwachung sind die Bundesländer. Darauf verweist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf Anfrage des BR. Das Ministerium erklärt, es habe an die Länder appelliert, für eine angemessene Personalausstattung zu sorgen.
Der Bericht war das von Christiane Havranek. Im Zuge der Globalisierung ist oft kaum noch auszumachen, in welchem Land und von welchem Subunternehmer ein Produkt hergestellt worden ist. Und nicht selten führt die stetige Auslagerung auch dazu, dass sich selbst Weltunternehmen immer wieder für massive Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen rechtfertigen müssen. Die Bundesregierung will nun mit Hilfe eines Lieferkettengesetzes dafür sorgen, dass die Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen. Aus Berlin berichtet Frank Capellan.
In diesen Tagen hat es schon etwas Besonderes, wenn ein CSU-Mann gemeinsam mit einem Sozialdemokraten vor die Presse tritt. Die GroKo lebt. Dabei tut sich Gerd Müller gerade heute schwer. Erkältung, die Stimme will nicht. Hubertus Heil assistiert.
Kollege Müller hat wirklich eine strapazierte Stimme, deshalb bin ich heute mal seine 2 Stimmen.
Also toll, wenn die 2 sozialen Parteien, Christsoziale und Sozialdemokraten, so gut harmonieren.
Und dass CSU und SPD da so gut harmonieren, liegt zum einen daran, dass Müllers Entwicklungsministerium keine eigene Gesetzgebungsbefugnis hat, zum anderen daran, dass die Thematik auch einem Sozialdemokraten am Herzen liegen sollte. Keine Kinderarbeit, keine Dumpinglöhne, faire Arbeitsbedingungen, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, bekräftigt Arbeitsminister Hubertus Heil.
Die Verpflichtung, die wir haben, die ergibt sich aus Grundgesetz Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das will ich deutlich sagen, da steht nicht, die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern diese Verantwortung geht auch über deutsche und europäische Grenzen hinaus.
Die Ergebnisse einer Umfrage unter deutschen Firmen allerdings sind mehr als ernüchternd. Von 3000 angeschriebenen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern reagierten gerade mal 464. Und lediglich 20% der befragten Betriebe erfüllen Sozial- und Umweltstandards so, wie sich das die Politik vorstellt und ein Großteil der Verbraucher wünscht.
Das Ergebnis zeigt eindeutig, Freiwilligkeit führt nicht zum Ziel. Wir brauchen einen gesetzlichen Rahmen.
Bewegt sich die deutsche Wirtschaft nicht, kündigt die Bundesregierung für den Sommer ein Lieferkettengesetz an. Arbeitsminister Hubertus Heil unterstreicht, dass es durchaus einige wichtige Firmen gibt, die schon jetzt sehr wohl auf Standards in ihrer Produktion achten. Nestlé, Tchibo, Rittersport, Hapag-Lloyd, selbst Kik haben sich dazu verpflichtet. Andere müssen folgen, fordert Entwicklungsminister Gerd Müller.
Sich heute noch herauszureden und zu sagen, was kann ich dafür, wenn Kinder arbeiten auf der Kaffeeplantage oder in der Coltanmine? Eine solche Ausrede ist im Digitalzeitalter nicht mehr legitim.
Kritik kommt vom Bundesverband der deutschen Industrie. Hauptgeschäftsführer Stefan Meyer spricht von unausgegorenen Vorschlägen. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hält die Pläne für großen Unfug. Und tatsächlich ist nicht wirklich klar, wie die Einhaltung von Menschenrechtsverpflichtungen garantiert und überwacht werden könnte. Leitlinien der OECD und der Vereinten Nationen sollen zur Grundlage gemacht werden. Viele Kunden wären bereit, mehr Geld für fair gehandelte Produkte auszugeben, glaubt Katrin Krause vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Ohne ein Gesetz, das zeigt ihrer Ansicht nach das freiwillige Textilbündnis, wird es aber nicht gehen.
Das Textilbündnis wurde nach der Katastrophe von Rana Plaza 2014 ins Leben gerufen. Nach 5 Jahren sehen wir leider, dass weniger als 50% der auf dem deutschen Markt vertretenen Textilunternehmen dort Mitglied sind. Was wir eigentlich bräuchten, ist eine gesetzliche Regelung, dass es keine Nachteile gibt für die Unternehmen, die nachhaltiger und besser produzieren, zum Beispiel bessere Löhne bezahlen, Umweltmanagementsystem haben, ihre Lieferkette kennen.
Stefan Burger, katholischer Erzbischof, zuständig für das Entwicklungshilfswerk Miserior, sieht den Beweis erbracht, dass freiwillige Selbstverpflichtungen nicht ausreichen. Die Katastrophen in asiatischen Textilfabriken zeigen das seiner Ansicht nach überaus deutlich.
Aus Berlin war das der Bericht von Frank Capellanian. Fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Katrin Baumhöfer ist jetzt ins Studio gekommen. Ich vermute mal, die meisten Zeitungen werden sich auch mit dem Green Deal beschäftigen.
Da liegen Sie richtig, der ist fast überall zu finden. Und mit ihm die Frage, großer Wurf oder nur große Versprechungen? Das Darmstädter Echo will sich dazu noch nicht festlegen. Der Klimaplan Ursula von der Leyen bedeutet am Ende einen weitreichenden Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Alles grün also. Eine Bewertung hängt davon ab, ob man glaubt, dass das in der Theorie wunderschöne Ende in der Praxis jemals erreicht wird. Entscheidend ist nun, wie von der Leyen ihre Pläne verwirklichen will, findet auch die FAZ. In diesem Punkt blieb der Green Deal vage. Konkrete Antworten, wie Klimaschutz und Wachstum versöhnt werden sollen, gibt er nicht. Die sollen erst im kommenden und im übernächsten Jahr gegeben werden, nach gründlicher Prüfung der Kosten und Folgen der verschiedenen Optionen. Bisher ist der Green Deal vor allem ein Versprechen. Ob von der Leyen es halten kann, liegt nicht allein in ihrer Hand. Vor allem die Mitgliedstaaten müssen mitziehen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle betont, um nachfolgenden Generationen eine Erde zu übergeben, die nicht kollabiert ist, braucht die EU Nachahmer. Deshalb muss bei allen berechtigten Zweifeln über die noch ausstehenden Details das Projekt gelingen, weil sonst die Kosten für die Folgen des Klimawandels die Aufwendungen für deren Vermeidung übersteigen. Der Kölner Stadtanzeiger ahnt Probleme schon in kleinerem Rahmen. Der Green Deal wird kein Selbstgänger. Kritiker bringen sich schon links und rechts in Stellung. Den einen ist wieder mal alles zu spät und zu wenig, die anderen warnen vor zu großer Eile. Dies alles aber widerlegt nichts. Es gehört zum normalen europäischen Betriebsgeräusch. Das wirklich Wichtige, das weltpolitisch Strahlende der neuen Pläne wird davon nicht berührt. Wenn die EU in den kommenden 30 Jahren wirklich Schritt für Schritt auf Klimaneutralität zusteuert, kann daraus ein im besten Sinne des Wortes weltbewegender Impuls werden. Kommentiert wird außerdem der Kabinettsbeschluss zur Entschädigung von Kunden des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt von einem sehr schlechten Beigeschmack. Die Begründung des Bundes ist geradezu absurd. Die Regierung erklärte allen Ernstes, es sei Kunden nicht zumutbar, dass sie auf sich gestellt für die Klärung der komplexen Rechtsfragen sorgen müssten. Rührend, so viel Besorgnis. Was wohl VW-Kunden dazu sagen? Die badischen neuesten Nachrichten bewerten die Sache anders. Die Bundesregierung übernimmt schlichtweg, was sie in diesem Fall machen muss, Verantwortung. Sie verspricht, unbürokratische Schäden auszugleichen, für die die Versicherung nicht aufkommt. Die Kunden sind genug gestraft, weil sie ihren Urlaub abbrechen mussten oder infolge der Pleite erst gar nicht antreten können. Das Straubinger Tagblatt verlangt grundlegende Änderungen. Nun muss die Koalition nachbessern und die Reiseveranstalter zwingen, Versicherungen für Schäden in unbegrenzter Höhe abzuschließen. Alternativ könnte der Bundestag beschließen, einen nationalen Fonds einzurichten, in den die Reiseanbieter einzahlen und aus dem im Insolvenzfall Ansprüche bedient werden.
Dankeschön, Katrin Baumhöfer, für die Presseschau. Und damit geht die Sendung, das war der Tag, zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.